Xenia, weißt du schon die nächste Demo, auf die du gehen möchtest?
Nee, noch nicht. Also die letzte war jetzt Anti-Atomkraft-Demo, aber die nächste, nee, ich weiß noch nicht, was da anfällt.
Das ist so unglaublich, ey. 30 Jahre nach den Atomkraft-Nein-Danke-Demos müssen wir wieder auf die Straße. Das ist so unfassbar.
Warum bewegen wir uns zurück? Warum bewegen wir uns so zurück? Das ist unglaublich.
Weil es so schön einfach ist.
Ja.
Es ist total einfach, immer den alten Kram zu wiederholen, anstatt was Neues auszuprobieren.
Der Mensch hat grundsätzlich Angst vor Veränderung.
Richtig.
Also das ist ein psychologisches Phänomen, dass du grundsätzlich also Neues und Ungewohntes fürchtest und darum dich lieber auf das Bekannte zurückziehst, selbst wenn es dir nicht gut tut. Das ist letztlich ist das derselbe Mechanismus. Du kennst dieses Gefühl, dass du denkst so, ey, der schlägt seine Freundin und die verlässt ihn nicht. Warum verlässt sie ihn eigentlich nicht? Weil ohne den Typen, der dich schlägt, zu leben, ist neu und ungewohnt. Das ist die schlimmere Perspektive, weil das andere bist du gewohnt. Comfort Zone nennt sich das.
Board Nummer 232, Lüft. Hallo und herzlich willkommen zum 232. Komport, den ich am heutigen ziemlich verregneten Freitag, dem 22. Oktober 2010, aufgenommen habe.
It is 12:44.
Yep. Und der Regen hätte eigentlich schon längst weg sein sollen, aber gut, das hat er irgendwie nicht hingekriegt. Ja, was es heute gibt, ist erstmal im Intro aus dem Blue Moon vom 14.10. die Comfort Zone. Da fühlte ich mich einfach irgendwie genötigt, die unterzubringen. Und ansonsten wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Technik mit, stimmt, ist sogar mit einer Späßmeldung. Das LHC hat diese Woche ja irgendwie nichts zu melden gehabt, weil die haben Technical Stop gespielt. Und spielen den, glaube ich, auch immer noch. Aber ja. Und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau anhört, das ist dann Teil 3, die Tech-Mafia-Space-Ecke mit einer Atommeldung, 6 Mafia-Meldungen, 3 Fanboy-Meldungen, einer Space-Meldung und der Steve-Note, die ja Mittwoch war. Sipsch, sapsch, 9 Grad, partly sunniger, angeblich. Cool, Greetings. Die 9 fühlen sich wie 8 oder 7 an und der Wind macht irgendwas zwischen 15 und 30 km/h aus dem Westen. Oder irgendwas ganz was anderes. Dann lügen die Apps. Aber ja, immerhin, der Regen scheint weg zu sein, verschwunden, in Richtung Süden weitergezogen. Was mir jetzt allerdings mich nicht daran hindert, hier trotzdem immer noch den ganzen Sapschboden zu haben. Aber ja, so, da bin ich dann wieder mit 11.50 Uhr mit erstmal einer Atommeldung gefunden in der FTD, in der Financial Times Deutschland. Der schwarz-gelben Bundesregierung droht ein zähes Gefeilsche mit den CDU geführten Bundesländern um die Milliardeneinnahmen aus der Brennelementesteuer. Nämlich letzten Freitag hat der Bundesrat eine Beteiligung an den Einnahmen eingefordert und das läuft jetzt darauf hinaus, dass also nicht nur die SPD-Länder, also nicht nur die Länder, wo Schwarz-Gelb sowieso irgendwie sich noch auf Mehrheiten verlassen wollen könnte, in den Rücken fallen. Nein, auch die CDU-Länder fallen in den Rücken, weil die nämlich auch noch Geld abhaben wollen. Aber hey, also so langsam wird das Ganze eine richtig kuschelige Farce. Na, aber hey. Na, also so Geschichten wie hier, ja, Stuttgart 21, das kann man ja nicht mehr, ne, wegen, weil da haben wir einen Vertrag. Aber aus dem Atomausstiegsvertrag, da können wir einfach mal wieder aussteigen. Und einen neuen Vertrag schnitzen, der im Wesentlichen eine Subvention von mehreren Milliarden Euro für die Atomkraftwerksbetreiber entspricht. So ganz weg ist der Regen aber auch noch nicht, ne? Hier die sitzen noch. Naja. So, und ja, also jetzt wollen die Länder damit auch die CDU-Länder noch mal wieder dagegen sein. Das wird dann noch spannend. Aber hey. Ist eine Meldung vom letzten Freitag. Dann gab es Mafia-Meldungen. Zum Beispiel eine, die ich auch letzten Freitag schon erwähnt hatte, aber eben nicht mehr in den Podcast reingeworfen habe. Nämlich das Heise-Link-Urteil. Da gab es einen Rechtsstreit, der seit 2005 zwischen Heise und Musikmafia lief. Und da ging es darum, dass bei einem News-Artikel irgendwann aus dem Jahr 2005, wo auch über eine Firma Slysoft berichtet wurde, die eine Software AnyDVD verkauft hat. Da befand sich in dem Artikel ein Link auf die Homepage der Firma Slysoft. Und nun war die Musikindustrie der Meinung, diese Software da, die sei illegal. Und war dann auch noch der Meinung, auch ein Link zu der Firma sei illegal. Und diverse Instanzgerichte waren auch der Meinung. Aber nun letzten Freitag gab es das Urteil. Der Bundesgerichtshof hat zugunsten des Heise-Zeitschriftenverlags entschieden. Dem Heise-Zeitschriftenverlag war in mehreren Instanzen untersagt worden, im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung über Kopierschutzsoftware einen Link auf die Webpräsenz des Unternehmens Slysoft zu setzen. Ausgelöst wurde der Rechtsstreit durch einen Bericht auf Heise Online über Kopierschutzmaßnahmen, in welchen der Leser über einen Link auf die Startseite eines Softwareherstellers gelangen konnte. Dieser bot auf einer Unterseite einen Kopierschutzknacker zum Download an. Die Richter des ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs hoben nun unter anderem das Urteil des OLG München vom 23. Oktober 2008 auf. Die Klage der Musikindustrie wurde abgewiesen. Die Kosten des Verfahrens haben die klagenden Firmen der Musikbranche zu tragen. Eine Urteilsbegründung haben sie noch nicht, aber im Wesentlichen ist das das Ergebnis, was sich Heise erhofft hatte. Und nicht nur Heise. Na, weil wenn die Musikindustrie der Meinung ist, man darf nicht mal mehr auf eine Firma einen Link setzen, wo also auch nun wirklich der letzte Vollidiot, der in der Lage ist, eine Suchmaschine zu bedienen, durchaus den Link ja nicht mal dringend bräuchte. Dann, ja, also die Musikmafia hat halt einfach nicht verstanden. Und der BGH hat denen dann beigebracht, denen und den Instanzgerichten dann ganz nebenbei beigebracht, dass das doch nicht ganz so trivial einfach ist. So frei nach dem Motto Kopierschutzsoftware, böse, 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 böse. Jeder Link in Richtung von irgendwas, was Kopierschutz umgehen könnte, auch ganz doll böse. Sondern hier gibt es jetzt also ein recht positives Urteil. Schlicht und ergreifend. So, am Sonntag ist mir dann auch ein heißer Artikel in die Finger gefallen, dass es nämlich eine Studie gibt, nach der die Zeitungen selber am Zeitungssterben schuld wären und nicht so frei nach dem Motto das böse Online. Ein Jim Chrisholm kommt nämlich zu der Schlussfolgerung, erfolgreiche Webangebote seien auch auf Papier erfolgreich. Na, also hier so Dummpfeifen, die rumbrüllen von wegen, ja, aber man könne das Papier ja nicht mehr verkaufen und man müsse den Schülern ja beibringen, dass nur Papierzeitungen gute Zeitungen sind. Und was sie da nicht alles noch machen. Hallo S-Bahn. Irgendwie war das klar. Ja gut, mit Blick auf die Uhr war es eh klar. Und da gibt es also jetzt irgendwie eine Studie. Im Auftrag des Guardian hat der Chrisholm die jüngsten gemeldeten Auflagenzahlen britischer Zeitungen analysiert, die dem Audit Bureau of Circulations ABC gemeldet wurden. Demnach gingen die Auflagen der Tageszeitungen gegenüber dem Vorjahr um 5,3% zurück. Bei den Sonntagsausgaben betrug der Verlust sogar 6,7%. Die Online-Zugriffe steigen aber mitnichten in einem vergleichbaren Maßstab, weder auf der Ebene einzelner Zeitungen oder im Blick auf die Gesamtverbreitung. Die Studie hebt dann auch noch besonders hervor, dass die Webbesucher der Zeitungen The Guardian, Daily Telegraph und The Independent die Zahl der Printleser um ein Vielfaches übersteigen. Der Guardian kann sich sogar mit einer Relation von 125 Online-Lesern pro Printleser brüsten. Oder anders ausgedrückt, es ist wohl eher nach der Studie nicht online, nicht alleine online, was die Zeitungen umbringt, sondern die Zeitungen bringen sich selber um. Ja, wer einfach immer nur Dreck veröffentlicht, das will vielleicht auch einfach keiner kaufen. Nun, das will auch keiner lesen, auch nicht kostenlos. Nur von daher, ja. Wobei es da auch Kritik an dem Ding gibt, so frei nach dem Motto, irgendwie die statistischen Grundlagen wären ein bisschen dünn. Aber gut, das kann ich nicht einschätzen. Von daher, ja, ist eine Meldung, wie gesagt, von Sonntag. Habe ich im Heise-Ticker gefunden. Am Montag, auch im Heise-Ticker, habe ich die Free Strikes gefunden. Fällt in die Kategorie nicht wirklich überraschend, aber ja, der französische Provider Free, den ich ja vor 2 Wochen mit der Meldung im Podcast hatte, dass die sich einfach weigern, die Hadopi, du sollst geraubmord kopiert haben, Vorwurfsmails an die Kunden zu verschicken. Letzte Woche gab es dann ein Spezialgesetz für den Provider. So frei nach dem Motto, wenn ein Provider nicht die Mails verschickt, dann gibt's Strafen und ja, nun Captain Obvious, ja, free verschickt Mails. Also ja, eigentlich in der Kategorie No News, aber gut, was nimmt man nicht alles mit? War am Montag. Am Mittwoch gibt es dann den GEMA-Garten, wo interessanterweise alle, die sich mit der Meldung befassen, immer auf das Querblog verweisen. Nun habe ich die Sendung gestern nicht gesehen und den Podcast zwar dabei, aber noch nicht gesehen oder gehört. Und da geht es also im Wesentlichen darum, dass die GEMA in Vertretung von, wie war das, von irgendeiner Verwertungsgesellschaft bei den Kindergärten rausfinden will, wie viele Kopien von irgendwelchen Notenblättern die da machen würden. Und dann sollen sie entsprechend dicke Geld auf den Tisch legen. Und ja, also über 50 Euro für ein paar Kinderlieder, solche Rechnungen werden bei deutschen Kindergärtnerinnen öfter vorkommen, denn die GEMA will aus urheberrechtlichen Gründen für die Kopien von den Liedtexten in Kindergärten abkassieren. Die Alternative, die Erzieherinnen schreiben Text und Melodie für die Eltern einzeln per Hand oder mit dem Computer ab. Nicht nur für Eltern und Kindergärtner ein Skandal, auch die ersten Musikkomponisten sprechen von Abzocke. Wieso soll das besser sein, wenn man das per Hand abschreibt? Hä? Also, ja, jedenfalls, wie gesagt, den Beitrag habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Ist nur erstmal eine Meldung. Und die GEMA ist der Meinung, ach, das stimmt doch alles gar nicht. Ausrufezeichen 1, 11, 12. Aber so richtiger Widerspruch ist da auch nicht in dem Kommentar von denen zu finden. So, in Österreich verlangt die Content-Mafia dann glatt nach einer Zensur. Da sollen die ISPs nämlich über 1500 IP-Adressen, die Internet-Domain Kino.to und 9 weitere Domains komplett sperren. Wünschen sich die Filmproduzenten Satell und Vega sowie die Konstantin Filmverleih GmbH, weil man da ja Streaming-Server, weil da werden Streaming-Server verlinkt, die den urheberrechtswidrigen Bezug von Filmen ermöglichten. Ein Anwaltsschreiben ist am Dienstag bei großen ISPs des Landes eingegangen. Die Filmfirmen drohen mit Klagen, wenn die Sperren nicht bis Donnerstag zugesagt werden. Bla Fasel, die ISPs wollen aber nicht. Also in Österreich ist die Mafia schon so dreist, dass sie direkt verlangt, das da hat wegzensiert zu werden. Ja, hey, dann macht erwirkt ein Gerichtsurteil. Na, also sie sind auch der Meinung, irgendwie an die Betreiber von den Seiten, da kämen sie ja nicht ran, weil die Registry, die würde ja nicht rausrücken. Blub, fällt mir da spontan ein. Jetzt haben wir übrigens um 12, wenn ich hier schon die Uhr piepen höre. Na, also die Content-Mafia ist in Österreich noch eine Spur dreister. Verlangt direkt nach einer Zensur. Aber hey, warum auch nicht? Nur wenn es nicht auffällt, ist eine Meldung, die ich mir hier gestern reingeklebt habe. Kommst du zum nächsten Eintrag? Auch von gestern kommt ein Urteil des EU-Gerichtshofs. Der hat nämlich geurteilt, die Pauschalerhebung von Urheberrechtsabgaben auf Geräte und Lehrmedien genüge eben nicht den Anforderungen nach einem gerechten Ausgleich im Sinne der Urheberrechtsrichtlinie von 2001 und würde deswegen einen Verstoß gegen das EU-Recht darstellen. Und zwar ist der Trick der, dass ja mit der Urheberabgabe nur Privatkopien abgegolten werden. Aber wenn auch für Geräte, die nur in der Firma verwendet werden, eine Urheberabgabe für Privatkopien abgezogen wird, dann wäre das nicht gerecht. Na, weil eine Firma kann ja gar keine Privatkopie machen. Eine Firma hat kein Privat. So. Und das eröffnet jetzt dann irgendwie so zwei Möglichkeiten. Entweder die Privatkopie wird einfach verboten, dann braucht man auch keine Abgabe mehr dafür einziehen. Oder es muss irgendwie ein Weg gefunden werden, dass die Privatkopieabgabe halt auch nur auf Geräte für Privatpersonen eingezogen wird. Wie auch immer das dann funktionieren soll. Also in jedem Fall bleibt die Geschichte dann spannend, ne, weil also EU-Gerichtshof sagt, so wie es jetzt macht, so rein pauschal geht nicht. Punkt. Ja, schauen wir mal, was da rumkommt. Klingt auf jeden Fall erstmal spannend. So, Fanboy-Neuigkeiten. Da gab es, ich meine, letzten Freitag schon mal eine Meldung, warum wohl das weiße iPhone 4 verzögert sein könnte. Nämlich eine Webseite Pocketlint hat irgendwo jemanden gefunden, der hatte ein weißes iPhone 4 in den Fingern und hat den dann Ohren gequatscht und gefragt so, hä, wie kommt denn das? Wo hast denn das her? Aber bisher sind wohl nur Apple-Angestellte damit erwischt worden, dass sie ein weißes iPhone 4 hatten. Wobei ich hier auch noch keinen Apple-Angestellten mit einem weißen iPhone 4 gesehen habe. Ich habe genau genommen noch gar kein weißes iPhone 4 irgendwo gesehen. Aber ja. Und der hat jedenfalls gesagt, ja, der Apple Campus wäre irgendwie voll von den Dingern. Und er hätte da wohl irgendwie einen Kumpel, der hätte ihm das halt zukommen lassen. Und dann soll auch noch eine Begründung rausgefallen sein, warum denn die weißen iPhone 4 noch nicht im Handel verfügbar sind. Was sie ja immer noch nicht sind. Ich meine, langsam wird es lächerlich. 4 Monate, nachdem das Gerät auf den Markt kommt, gibt es die eine Farbe immer noch nicht. Naja, die Begründung wäre, naja, die zwei Weißtöne, nämlich einmal vom Gehäuse an sich und vom Homebutton, die wären zu unterschiedlich. Und Apple-Perfektionismus in Reinform würde die Dinger dann einfach nicht verkaufen wollen. So, ich meine, langsam wird es dann lächerlich, weil, also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich mir ja glatt noch überlegen, ob ich nicht noch ein paar Monate länger warte und dann die nächste Generation kaufe. Na, weil alle 2 Jahre kommt eine neue Generation erwartungsgemäß. Oder möchte man zumindest erwarten. Nun ja. Ja, inwiefern das jetzt nun stimmt und inwiefern der denn nun richtig informiert wäre, ist dann die andere spannende Frage. Also das Ganze fällt in die Kategorie, jemand will gehört haben. Aber nachdem es keine anderen Meldungen dazu gibt und auch irgendwie sonst nichts bekannt ist, warum denn das weiße iPhone 4 irgendwie überhaupt nicht auftaucht, ist es zumindest mal eine Meldung. In der Kategorie Gerücht, aber immerhin eine Meldung. So. Dann hatte ich am Dienstag habe ich mir ein Problem zugelegt. Nein, am Montag eigentlich. Nämlich Montagabend. Hat mein herzallerliebstes iPhone 4 sich ein Kopfhörerproblem zugelegt. Das nämlich immer, wenn man den Kopfhöreranschluss ein bisschen gedrückt hat, dann hat das Ding so getan, als hätte ich irgendwie an der Fernbedienung im Kopfhörerkabel rumhantiert. Und das macht mich echt unentspannt, wenn so ein Gerät irgendwie nicht mehr so funktioniert, wie ich es erwarte. Da habe ich mir dann auch gleich einen Termin an der Genius Bar für gestern, Donnerstagabend, geschossen. Und dann auch mal ausprobiert, so ja, die haben doch da eine Telefonnummer. Vom Alzertal Store, habe da angerufen und da gab es dann auch eine Möglichkeit, einen Menüpunkt, wo man sich mit dem Apple Care Support verbinden lassen konnte. Anstatt also eine 0180 Nummer anzurufen, habe ich hier ein Ortsgespräch gemacht, was im Wesentlichen kostenlos ist. Und da haben wir dann auch schon rausgekriegt, ja, es klingt nach einem Hardwareproblem. Und genau das war es dann auch. Ergebnis der ganzen Veranstaltung war dann ein Gerätetausch. Ich habe jetzt ein neues iPhone 4 und zwar neu wie neu und nicht wie es sieht aus, wie wäre irgendwie aus Teilen zusammengesetzt. Und Restore von dem iPhone 4 im Gegensatz zum iPhone 3G ist mit Größenordnung knapp über einer halben Stunde rausgekommen. Also irgendwas um 35 Minuten hat es am Ende gedauert. Bis sowohl das Backup restored war, als auch sämtliche Einstellungen, als auch alles. Was mir da dann auch zugute kam, verschlüsseltes Backup. Weil so ein iPhone, das hat ja oder bisher hatte ich immer das Problem, dass wenn ich ein iPhone restored habe, hier 3G ist ja auch das dritte, was ich habe. Und da war halt immer das Problem, wenn ich den restored habe, da hat er halt keine Passwörter mehr im Kopf gehabt. Weil die Passwörter, die werden zwar mit gesichert, aber das, wie das Gerät sie vorhält, ist eine verschlüsselte Speicherung. Und zwar verschlüsselt mit einem Device-Key. Dann kriegt man ein Austauschgerät, ist da ein anderer Device-Key drin, ergo funktioniert nicht. Der kriegt dann zwar das Backup in die Hand gedrückt, kann das aber nicht aufmachen und sagt, nö, ich habe keine Passwörter. Plop. Blöd. So, aber der Trick ist, bei Apple 3GS ist es, glaube ich, kann man ein verschlüsseltes Backup machen, dann wird beim Backup halt die Keychain verschlüsselt mit einem von außen vorgegebenen Schlüssel. Das kriegt dann auch das neue iPhone in die Hand gedrückt und kann den dann auch wieder entschlüsseln und siehe da, es hat die Passwörter. Also mir ist jetzt noch nichts aufgefallen, wo irgendwie das Backup was flöten lassen hätte. Das Einzige, was halt ist, ist, dass es Anwendungen gab wie Boxcar, die halt noch irgendwie einen Tritt in die Eingeweide haben wollten, bis sie dann realisiert haben, dass sie eigentlich richtig funktionieren. Also auch Push-Notifications sind interessanterweise sauber rübergekommen. Das hatte ich beim 3G halt auch anders in Erinnerung. Aber ja, da bin ich jetzt wieder One Happy Camper. Na, also mit iPhone-Garantietausch habe ich ja nun inzwischen schon eine gewisse Erfahrung. Na, plus, dass ich da jetzt auch schon gezeigt hat, dass es eine wirklich gute Idee sein kann, so einen Apple Care Protection Plan abzuschließen. Weil man weiß ja nie. Okay, es wäre immer noch in der einjährigen Garantie drin gewesen. Also. Aber ja. So, dann gab es natürlich mal wieder ein Wunderquartal. Anfang der Woche hat Apple die Quartalzahlen fallen lassen. Ich meine am Montag. Und oh Wunder, mal wieder ein großartiges Quartal und besser als alle vorherigen. Wundert alles irgendwie nicht, weil das hatten wir jetzt ja nun auch schon ein paar Mal, dass so eine Meldung rumkam. Was bist du für ein komisches Gebrummer? Und ja, da ist dann auch Steve Jobs interessanterweise mit aufgetaucht und hat sich zu den jüngsten Rekordzahlen geäußert und bezog dabei mit deutlichen Worten zu Android und der sich langsam abzeichnenden Tablet-Konkurrenz Stellung. Ja, macht das Ding aus. Wenn es brummt, gefällt es mir nicht. Und zwar hat Jobs betont, 7 Zoll Tablets wären dead on arrival, weil die wären halt viel zu klein. Ich frage mich, was jetzt hier brummt. Eigentlich hat hier nichts zu brummen. Egal. Weil diese Kategorie die falschen Kompromisse einginge. Sie sind zu groß für ein Smartphone und zu klein für ein Tablet. Ein 7-Zoll-Display ist für großartige Apps nicht ausreichend, so Steve Jobs. 10 Zoll seien dafür die Mindestgröße. Deswegen ist ein iPad ja auch 9,7. Hust. Außerdem führte Apple angeblich ausgiebige Nutzertests auf 7 Zoll Touch-Oberflächen durch. Die mit dem Finger zu treffenden Interface-Elemente wurden dabei nur unzuverlässig erwischt. 7 Zoll Tablets wären nutzlos, solange kein Schleifpapier beiliegt, damit Nutzer ihre Finger auf ein Viertel ihrer Größe schmirgeln können. Frage ich mich, wie funktioniert denn das bei einem iPhone? Und wo ist mein Schmirgelpapier? Denn, ja. Also im Wesentlichen 7 Zoll iPad wird es wohl nicht geben, wenn Steve da recht hat. Wobei ja in Steve Jobs auch schon dabei ertappt wurde, dass er kurz vor Einführung der Video-iPods gesagt hat, keiner will doch Videos gucken auf so einem kleinen Display. Ja, also von daher so eine, das will doch niemand aussagen und niemand liest auf einem Kleingerät. Ja, da gab es den iBookstore. Also es kann durchaus auch alles sein, dass das erstmal nur Nebelschwaden sind, die sich dann ins Gegenteil verkehren. Aber ja, im Wesentlichen hat Steve Jobs da mal richtig abbranden dürfen. Beziehungsweise er hat es gemacht, aber es durfte. Ist ja auch egal. Und dann gibt es von eben noch eine Meldung aus dem Heise-Ticker. Nämlich Vodafone hat jetzt einen Termin verkündet, wann man denn das iPhone 4 bei denen käuflich erwerben könnte. Nämlich am 27. Oktober ginge es los. Nächster Mittwoch ist das. Preise gibt es keine offizielle Bekanntgabe, sondern lediglich die Mitteilung, dass es keine speziellen Tarife geben werde. Ja, also ja, ist offiziell, würde ich sagen. So, dann ist der ehemalige Nokia-Manager Ari Jaksi von Migo zum WBoss gewechselt. Dass er von Nokia weggeht, das hatte ich, glaube ich, als Meldung schon mal irgendwann. Und jetzt geht er halt zu WebOS, WBoss, wie ich immer gerne sage, also zu HP und macht da jetzt irgendwie einen auf dicke Hose. War schon letzten Freitag die Meldung. Dann gibt es von STS 133 eine mögliche Verzögerung, nämlich da gibt es ein Leck bei einer Crossfeed-Leitung bei den Ohmspots. Fragt mich nicht, was das ist, fragt mich nicht, wo das ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da irgendwie eine Ecke, wo Treibstoff ausgetreten ist und die NASA-Leute sind da überhaupt nicht glücklich drüber und gucken mal, ob sie das jetzt noch irgendwie auf dem Pad repariert kriegen, was dann auch mal wieder ein erstes Mal wäre. Und sollten sie das nicht hinkriegen, ist Starttermin aller spätestens 7. November. Wenn sie bis dahin nicht oben sind, heißt es, dauert bis Februar. Weil dann erst irgendwie Beta-Cutout ist da oben, also da könnten sie sich nicht ordentlich kühlen. Dann ist An- und Abflug da oben jede Menge los, wo sie auch nicht da sein wollen. Und dann ist Jahreswechsel, da wollen sie auch nicht oben sein, weil die Shuttle-Computer einen Jahreswechsel im Orbit nicht überleben oder nicht garantieren können. Und dann wäre es also Februar und das würde dann auch alle weiteren Missionen nochmal wieder ein Stückchen nach hinten schieben können. Ja, gucken wir mal. So, Oracle ist dann übrigens auch gegen LibreOffice vorgegangen, weil nämlich die Mitglieder des Open Office, der Open Office Org Abspaltung, die sollen sich aus dem Community Council von Open Office verpissen, weil da hätten sie ja jetzt nichts mehr zu suchen. Balub fällt mir da spontan ein, aber ja, also okay, Oracle möchte einfach nicht lieb gehabt werden. Fällt mir da so spontan ein. Die wollen einfach nicht mehr. Die wollen einfach schlicht und ergreifend nicht mit Open Source zusammenspielen. Ja, ich meine, das Spiel können sie haben. Dann gibt's ein Pre 2 mit neuem WBOS 2.0. Ein Pre 2 ist vorgestellt worden, wo der dann irgendwie verfügbar ist, weiß auch keiner, weil O2 will ihn wohl nicht haben. Und O2 hat bisher den Pre gehabt. Von daher blub. Aber ja, soll ganz großartig toll sein. Und ja, Gott, ein Gerät. Oh mein Gott, das ist so ähnlich wie die Windows-Phones. Und dann gab es noch Meldung von Google, Street View, Widerspruchszahlen, nämlich 244.000 und ein paar gequetschte Haushalte hätten Widerspruch gegen Street View eingelegt und da soll jetzt groß gepixelt werden, ne, wo Trulse Eigner ja riesige Fresse gemacht hat, wobei mir ja einfällt, gegen EasyCash hat die Dumpfkuh sich noch nicht einen einzigen Millimeter bewegt oder sie schafft es da, sich zu bewegen, ohne dass sie ständig rumbrüllt. Warum sie dann gegen Google rumbrüllt, wäre da die andere spannende Frage, aber ja. Na, also im Wesentlichen, Trulse-Eigner hat rumgebrüllt und da gibt es jetzt Leute, die der Meinung sind, das wären gigantische Zahlen und Google ist der Meinung, das wären gigantisch kleine Zahlen. Was irgendwie beides ein bisschen absurd ist. Also Google sagt, okay, das waren jetzt 3% der Haushalte, die hätten sich melden dürfen. Und irgendein Datenschutz-Blubberfasel meint, ja, aber wenn man das jetzt auf die Gesamtbevölkerung hochrechnet, das wären ja Milliarden von Widersprüchen. Oder waren es nur Millionen? Also, ja, fällt mir nur ein, ja, geht auch weg. So, aber da sind jetzt die Zahlen, die Trollseigner die ganze Zeit verlangt hat. Und? Jetzt? Weiter? Was? Ha? Nichts? Ja, Mensch, dann halt die Fresse. So, wer nicht die Fresse gehalten hat, Steve Jobs. Hat nämlich eine Steve-Note gegeben. War ja Meldung letzte Woche, dass es am Mittwoch ist. Ich konnte mir die jetzt nicht live angucken, weil ich in der Zeit nämlich Neues aus der Anstalt geguckt habe. Also die Aufzeichnung. Und da gab es so ein paar Dinger. iLife 11. Ja, also ein Update für iLife, weil dieses Jahr gibt es ja kein iLife. Es gibt ja immer noch iLife. Oh nein! Oh doch! Zum Kostenpunkt von $49 als Update oder mit jedem Mac available today. Da drinnen sind so Spielereien wie iMovie 11 mit Audio-Editor-Optionen, One-Step-Effects und irgendwie sonstigem Zeug. GarageBand 11 mit FlexTime, wo man irgendwie einzelne Noten in die Länge ziehen kann und vielleicht auch verkürzen kann. Groove Matching, was irgendwie, wenn man dann spielt, einem sagt, ob man jetzt gerade gut oder schlecht spielt. How Did I Play gibt es dann auch noch, neue Effekte gibt es, also blub. iPhoto 11 kann jetzt irgendwie Fullscreen für praktisch alles, smarte Slideshows, Floating Menus, Facebook und Flickr Integration und neues E-Mail-Vorlagen Feature. Das ist iLife 11 und ich frage mich, brauche ich das? Irgendwie finde ich nicht, dass ich das brauche. Ein Hubschrauber, und zwar mutmaßlich ein startender solcher. Tatsächlich. Hubschrauber, Außenpodcast, Außenpodcast, Hubschrauber. Startenden Hubschrauber hatten wir jetzt auch schon eine Weile nicht mehr. Ist wirklich ein ADAC. Oder sieht aus wie ein ADAC, knallegelb. Er ist sehr gut. Abflug. Also. Jetzt wird es natürlich hier viel zu laut. Das war irgendwie klar. Ja, schön weiterfliegen. So, also iLife 11, ja Gott, fällt mir jetzt irgendwie nichts ein, was ich dringend haben wollen würde. Von daher sieht das für mich heftig danach aus, dass ich da kein Geld investiere. Dann gab es die große Ankündigung, FaceTime gibt es jetzt auch als App für den Mac, erstmal nur im Beta. Und zwar auch available today. Da ist jetzt auch schon Leuten aufgefallen, ne, weil man sich da irgendwie mit einer Mailadresse und vor allen Dingen mit einem Apple-Account, mit einer Apple-ID anmelden darf, dass das Ding sowohl die Mailadresse als auch das Passwort sich merkt und man das irgendwie da nicht beseitigt kriegt und dass man damit dann irgendwie bösen Schabernack spielen könnte. Gut, das haben sie jetzt auch schon gefixt, man kommt zumindest an den Account jetzt so nicht mehr ran. Was nichts daran ändert, dass da zumindest man sich nicht so an der App abmelden kann, dass man dann auch wirklich sich nicht wieder von jemand anderem angemeldet bekommen kann. Aber ja. Und dann, die nächste große Meldung war dann, ja, wir haben hier ein neues Betriebssystem und es heißt Lion. It läuft. Im Wesentlichen ist das wohl wieder ein Backport von den Features, die im iPad iOS eingebaut sind, nämlich ganz doll viel Multitouch-Gesture-Support. Weil der so großartig ist, haben sie gesagt, das fügen wir jetzt wieder zurück. Allerdings eben nicht als Touchscreen-Geräte, weil ne, vertikale Touchscreens, die machen irgendwie keinen Sinn. Da gibt es dann halt das Affenarm-Syndrom, so frei nach dem Motto, Mensch ist halt nicht dafür gemacht, die ganze Zeit mit seinem Arm irgendwo auf was vor sich rumzutappen. Na, das funktioniert nicht, so ein Arm, der will abgelegt werden. Und von daher, ja. Dann gibt es auch einen App-Store. Da gab es vor einiger Zeit ja mal jemanden, der Steve Jobs gemailt hatte und gefragt hatte, hier gibt es Gerüchte, dass Apple einen App-Store planen würde und man könne dann ja keine Apps mehr neben dem App-Store installieren. Stimmt denn das? Antwort von Steve Jobs, nope. Wo jetzt auch schon Tech-Blogger darauf hingewiesen haben, ja, die Aussage so ist nicht völlig falsch, aber auch nicht völlig richtig, weil das mit dem App-Store, das werden sie zu dem Zeitpunkt wohl schon in der Planung gehabt haben. Das Nope bezieht sich dann wohl eher auf die Frage, und man kann sonst keine Apps installieren, weil man kann nämlich auch noch neben dem App-Store da Apps installieren. Da gibt es dann auch wieder die übliche Centralized Location with a Payment System, One-Click Purchasing, Customer Reviews, Screenshots etc. bla bla. Und wenn man da irgendwie eine App kauft, dann kann man die auf jedem Mac, den man privat hat, dann auch nutzen. Und Revenue Split 70-30, also so frei nach dem Motto 70% kriegt der Entwickler mutmaßlich und 30% behält Apple. Auch wenn sie das nicht explizit gesagt haben, aber das steht ja zu vermuten. Sag mal, Hundevieh, was willst du eigentlich von... Komisches Hundevieh. Einen App Store für Mac. Dann gibt es Launchpad. App-Homescreens fürs OS X. Ja, Gott, sie haben halt iOS genommen und haben gesagt, Mensch, das ist ja eine tolle Idee, dass man da ganz viele Screens haben kann, wo man Apps drauf versteckt. Gibt es jetzt dann auch für ein OS 10. Fullscreen erstmals. Ne, hier nicht mehr der Maximieren-Knopf, der dann der Anwendung sagt, du entscheide mal selber, wie groß du werden willst, sondern Maximieren, wie mach dich mal Vollbild. Autosave and Autoresume within Apps. Wo ich irgendwie nicht mitgekriegt habe, dass sie das irgendwie groß verkündet haben, aber das wird wohl so gewesen sein. Ich habe da jetzt auch allerdings auch nicht so intensiv mir das Video angehört. Mission Control, Unification of Fullscreen Apps, Exposé, Spaces and Dashboard. Also irgendwie Mission Control, wo man irgendwie alles sehen kann, was da an Apps, Fenstern etc. rumliegt. Und Termin Sommer 2011. Ein genaues Datum gibt es allerdings nicht. Und der Mac App Store will be available within 90 days. Und wenn man sich die Aussage dann genau anguckt, heißt das nicht in 90 Tagen, sondern innerhalb von 90 Tagen. Kann also auch sein, dass es schneller da ist. Wobei so Terminaussagen von Steve Jobs sich ja auch das eine oder andere Mal schon als nicht ganz zutreffend erwiesen haben. Hust. Na, iPad 3G, iPad WLAN innerhalb von 60 Tagen, iPad 3G innerhalb von 90 Tagen. Haben sie selbst in den USA nicht gehalten, die Termine. Aber hey. Ja, und zwar gibt es das dann nämlich für den Schnurleoparden. Den App Store. Ja, und dann gab es noch One More Thing. Das ist dieses Mal das MacBook Air gewesen. Available today. Mit einem Software Reinstall USB Stick. Und zwar in zwei Ausführungen, nämlich 13,3 Zoll mit 1440x900 Pixeln, was irgendwie mehr sein sollen als beim 15 Zoll MacBook Pro. Core 2 Duo, das Ganze in Unibody, wo ich mir hingeschrieben habe, war das erste eher nicht auch Unibody. Ich meine mich entsinnen zu können, dass sie nämlich mit dem Unibody bei denen erst damals angefangen haben und das dann nur portiert haben auf die anderen Geräte. Aber ja, außerdem kommt der ohne HD, also ohne Festplatte, dafür mit Flash-Speicher on Board. Und zwar Board wie Board, da ist nichts mit Ausbauen. Und das 13,3 Zoll Modell, das hat 7 Stunden Wireless Web, was immer das heißen mag, und 30 Tage Standby-Akku. Und dann gibt es noch ein kleineres Modell, was in den letzten Tagen in den Gerüchten überall durchgetigert wurde, nämlich 11,6 Zoll mit 1366x768 Pixel, was irgendwie mehr als das 13 Zoll MacBook, Klammer auf Pro, Fragezeichen, Klammer zu, sein sollen. 5 Stunden Laufzeit, 30 Tage Standby und für einen Kostenpunkt $1,000. So, die anderen Kostenpunkte habe ich mir dann nicht mehr aufgeschrieben, da gab es irgendwie eine ganze Liste. Aber ja, also so im Wesentlichen ab $1,000 kann man jetzt einen Mini-Mac kaufen. Was ja schon, also sagen wir mal so, nachdem ich gestern mein MacBook Pro mit eingepackt habe, um vor dem Genius-Termin, wenn man soll ein aktuelles Backup haben, halt ein wirklich aktuelles Backup noch machen zu können, wäre so ein kleineres und deutlich leichteres Gerät gar nicht unbedingt so schlecht. Wobei ich es mal wieder besonders spannend fand, dass sie da mit ihren amerikanischen Maßen rumhantiert haben, weil da habe ich mir nichts bei aufgeschrieben. Weil was soll ich mir aufschreiben, dass das 2,9 Pfund wiegt und so viel Inches? Weil da kann ich nichts mit anfangen. Also sorry. Ja, so. Das waren so die großen Ankündigungen, die es da gab. Und dann wird alles besser, wenn dann der Löwe läuft. Um dann auch gerade mal den Titel erklärt zu haben. Ja, ist jetzt irgendwie nichts, wo ich akut sagen würde, da muss ich jetzt Geld für ausgeben, ne? Weil also iLife, ja, Gott, ist nett. Aber Gott, dann fallen mir jetzt halt keine Features ein, die ich unbedingt haben müsste. Und so ein kleiner Mac, okay, der könnte ja eventuell, Mai, wenn es mich überkommt, könnte er dieses Jahr vielleicht sogar mal drin sein. Mal gucken. Na, ist ja nicht so, dass ich nicht nochmal ins Krankenhaus wandern könnte. Und allerspätestens hinterher könnte ich mir, wobei eigentlich wäre das ja was man schon ins Krankenhaus mitnehmen könnte. Na, auch so mit Instant On hat Steve auch groß verkündet, weil das finden sie ja bei den iPads so toll. Na, du drückst halt einen Knopf und es ist an, weil es halt nie aus ist. Na, wenn du es ausmachst, dann dauert es ein bisschen, bis es an ist. Ja gut, auch jetzt irgendwie übersichtlich. Aber ja, auch so ein iPad möchte ab und zu mal rebootet werden. Von daher, ja. Wobei mir irgendwie einfällt, also Instant On hat eigentlich auch mein MacBook Pro schon. Ich klapp's auf und es ist an. Also ist nicht so, dass das irgendwie Ewigkeiten brauchen würde, um dann funktionsfähig zu sein. Okay, wenn man es erst noch booten will, dann dauert's. Aber das brauchst du auch beim iPad, wie ihr sagt. Von daher, ja. Gut, warten wir mal ab, wie dann der Löwe so durchs Bild läuft und ja, zu welchem Kostenpunkt er auf den Markt kommt. Na, also wenn der wieder so ein 30-Dollar Update ist, dann ist das ein No-Brainer. Und wenn das so ein, wie war das, 130 sollen die Updates davor gekostet haben, wo ich irgendwie mich ja nicht akut dran erinnern kann, weil ich damals noch keinen Mac hatte und es mich entsprechend auch nicht interessiert hat. Also 130 würde ich für das, was ich da jetzt so gesehen habe, beziehungsweise gehört habe, nicht ausgeben. Ja, Gott, ich habe schon ein iPad. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke versteckt sich jetzt ein relativ kurzes Lied von Methusa, die ich in Teil 2 ja schon verstaucht hatte. Und auch nebenbei das letzte Lied, was ich aus Öhendorf bzw. von irgendwelchen Mittelalterveranstaltungen jetzt akut nominiert habe. Was nicht heißt, dass ich damit aufhöre. Da ist noch ein bisschen Musik, die kommt auch in nicht gar so ferner Zukunft nochmal auf euch zu, aber eben jetzt nicht die nächsten paar Podcasts. Ja, außerdem habe ich da ja auch noch nicht Mittelaltermusik, die da auch nochmal irgendwie gespielt werden wollte. Und die ist auch nicht alles Dreck. Jaha. So, aber ja, jetzt gibt's also einen Methusa-Titel. Den Namen von dem Lied habe ich irgendwie nicht mitbekommen, falls sie den überhaupt gesagt haben. Also ich habe mir dann nur dazu geschrieben, Piep! Ja, weil Schwäbisch können wir ja alle nicht. Stammt übrigens vom Öhendorf Sonntag 12.45 Uhr, 2 Minuten 32 lang. Gefolgt von, ist eigentlich ein Video. Ja, nee, das ist kein Video, das ist eine S-Bahn. Wo übrigens noch die Gegenrichtung fehlt. Genau die. Jetzt regnet es ja doch wieder. Hallo? Ich dachte, der Regen wäre vorbei. Naja, kriege mich über den Regen gleich noch im Intro beschweren. Danach kommt jedenfalls von La Quadrature du Net. Die haben von Robocop eine Szene genommen und haben da neuen Text drunter gepackt. Nachdem ich hier ja einen Audio-Podcast habe, gibt es das Video nicht. Entsprechend wird mir auch niemand copyright-mäßig auf die Füße treten können, weil das Audio ist sowieso nicht das Original. Nämlich, was ist ACTA eigentlich? Das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, was immer hinter verschlossenen Türen verhandelt wurde und wo keiner wissen durfte, was da eigentlich drin steht. Und was uns jetzt als fertiges Ding präsentiert werden soll und alle nur noch brav nicken sollen. Weil, wo kämen wir auch hin, wenn wir Mitbestimmung hätten? Ja, dann wären wir irgendwann in Stuttgart. Nein, wären wir nicht. Ja, ist 2 Minuten 56 lang und kriegt ihr dann auf die Ohren. Und jetzt ist nämlich mein Next-Button disabled. Was auch ganz gut so ist, weil es ja gerade wieder anfängt zu regnen. 12.27 Uhr haben wir es. Und wie gesagt, es regnet. Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Dann drohe ich damit, dass ich voraussichtlich, wahrscheinlich, eventuell, möglicherweise, vielleicht sogar nächste Woche wieder unterwegs sein könnte, nachdem dann der Smarty auch seine Winterreifen am Donnerstag bekommen hat. Und ja, was aufnehmen könnte und euch das vielleicht sogar noch irgendwie ins Internet stellen, dann könnt ihr euch das runterladen. So was völlig illegal. Ja, so. Und dann sage ich viel Spaß mit dem Pieplied von Methusa und dem Akta-Dings von La Quadratur und bis zum nächsten Mal, wenn denn jetzt nichts dazwischen kommt.
Achso, wir sind in Hamburg. Verdammt.
Die Übersetzung dazu ist, da trinkt viel dummen Schnaps, dann wirst du potent.
Dann habt ihr Kraft bei der Nacht, okay. Anderes.
Also.
Ja, im Frühling blüht das Seidelbasch und mir verreißt der Beil fast.
Piep.
Was ist die Übersetzung?
Ja.
Achso, wie viel Uhr haben wir eigentlich?
Ja, geht nicht.
Oh, ja. Ja. Schmeier hat leckere Eier, was meinst du, wie das Klemmer, wenn der eine bimmert? Ach ja, ich soll nicht. Okay, dann eben. Der Pfarrer aus Kempten, der stärkt seine Hemden mit eigenem Samen in Ewigkeit. Amen! Ja!
My dear friends, music and movie industry lobbyists keep telling us that we need to get rid of file sharing on the internet. Luc Devigny from the European Commission will give you the details of our plan. We know that file sharing doesn't harm sales, that the entertainment industry only wants to preserve its control over the distribution of content. We also know that stopping file sharing is impossible without destroying the net. But we can use file sharing as a pretext to gain control of the internet in order to remain in power. We're gathered today amongst like-minded countries to negotiate a secret agreement. We don't have to bother with parliaments or public opinions. We can use it to control the internet. We can also use it to please the pharmaceutical industry by blocking generic medicines in transit to poor countries. Let me introduce you. ACTA. ACTA is a weapon of mass legal uncertainty. By putting legal and monetary pressure on any internet access provider or any service provider, the entertainment industries will be able to force them to filter the net, remove content, and block access to users. Now, John, can you show the content of your USB flash drive to Acta?
You have MP3 files. You use this torrent. You watch porn. You will be filtered from the internet.